Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Serie Agrar Science Wissen Kompakt. Ich darf heute unseren Amtsarzt des Bezirkes Lietzen bei uns begrüßen, Dr. Robert Gruber. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Danke.
Mein Name ist Johann Gasteiner und wir wollen uns heute über die aktuelle Tierseuchensituation ein bisschen unterhalten. Und es ist ja gar nicht so lange her, Robert, dass wir über die MKS gesprochen haben. Es hat dann sehr viele Maßnahmen gegeben, die MKS ist nicht gekommen. Kann man das begründen?
Ja, die MKS, da hat man schon gesehen, dass die Tierseuchenbekämpfung auf europäischer Basis gut funktioniert hat. Alle Maßnahmen, die getroffen worden sind, haben letztendlich das Ziel erreicht. Und wir können sagen, wir sind da wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen, alle miteinander. Also das hätte viel schlimmer ausgehen können. Gott sei Dank ist die Sache vorerst erledigt.
Blaues Auge, Blutang, Blauzunge, BT-Disease. Die grassiert momentan in Mitteleuropa, auch in Österreich natürlich. Also das ist sehr wohl eingetreten. Kannst du uns den aktuellen Zustand einmal erklären, wie wir da in Österreich stehen mit der Tierseuchenlage?
Die Blauzunge ist momentan gerade brandaktuell bei uns in Österreich. Also wir haben gesehen einen massiven Anstieg der Ausbrüche mit August und das hat sich jetzt bis in den Monat September gesteigert. Da haben wir weit über 200 Ausbrüche pro Woche gehabt, teilweise also wirklich starke Ausbruchszahlen. Momentan haben wir so ein bisschen eine Zweiteilung im Land, dass wir den westlichen und nördlichen Teil, das heißt Vorarlberg, Tirol, über Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, den Serotyp 3 haben und im Süden von Kärnten über die Steiermark den Serotyp 8. Ein bisschen eine entspannte Zone im inneralpinen Bereich, wo wir momentan noch nicht genau wissen, welcher Serotyp da mehr auftreten wird, 3 oder 8.
Gut, wir müssen ein bisschen genauer differenzieren. Wir sprechen von einer Erkrankung, die Rinder, Schafe, Ziegen in erster Linie mehr oder weniger erwischt. Wildwiederkäuer vielleicht, ein bisschen ein Reservoir sein. Erwischt es Rinder und Schafe gleichermaßen und Ziegen?
Es erwischt Rinder und Schafe gleichermaßen. Erkranken tun natürlich vorwiegend sehr schwer die Schafe. Also wir haben eine Sterblichkeit, eine sehr hohe Sterblichkeit bei den Schafen. Da sterben teilweise mehr als 50%, währenddessen bei den Rindern, vor allem der Leistungsrückgang im Vordergrund steht. Also die gehen mit der Milchleistung zurück, sind krank, fressen auch wenig, haben hohes Fieber. Aber die gute Nachricht dabei, die meisten Fälle gehen doch im Endeffekt gut aus und die erholen sich wieder. Aber es ist ein sehr hoher Aufwand in der Behandlung und natürlich auch der Produktionsausfall über die Milch, vor allem zu erwähnen bei den Rindern. Aber die Sterblichkeit bei den Rindern ist doch eher niedrig im Vergleich zu den Schafen.
Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen den direkten Schäden, die durch die Infektion, die Erkrankung mehr oder weniger verursacht werden und die Folgeschäden beispielsweise im Bereich der Fruchtbarkeit.
Genau, genau. Also das ist bei den Rindern vor allem dieser Milchrückgang im Vordergrund. Verwerfensfälle zum Teil mit einer schlechten Konzeptionsrate. Also die nehmen natürlich auch schlechter auf, die Tiere wieder. Währenddessen bei den Schafen wirklich die direkten Ausfälle bemerken sind. Ja.
Kurz angesprochen, die Maul- und Klauenseuche war eine Tierseuche, die über die Luft und von Tier zu Tier übertragen wurde. Da haben wir einen ganz anderen Übertragungsmechanismus bei der Blauzungenkrankheit.
Genau, ja. Ganz anderer Übertragungsmechanismus. Das heißt, wir haben als fast alleinigen Übertragungsmöglichkeit die Gnitzen, Stechmücken, die das übertragen. Und dementsprechend sind wir natürlich auch vom Klima her immer abhängig, wie es gerade mit den Stechmücken steht. Gell? Eine andere Übertragung durch Schmierinfektionen oder von Tier zu Tier gibt es kaum möglich. Gell? Das ist fast ausschließlich. Das ist natürlich auch in Herden, die jetzt betroffen sind, so dass nur Einzeltiere immer erkranken, also nicht die gesamte Herde dadurch. Und natürlich eine Immunisierung der Herde auch nicht passiert. Das heißt, wenn also Blauzungen Virus einmal in eine Herde hineinkommt, dann kann man nicht davon ausgehen, dass jetzt eine stabile Immunität, dass die geschützt sind für die nächsten Jahre.
Das heißt, infizieren sich nur jene Tiere, die mehr oder weniger von einem infizierten Gnitze gestochen werden.
Genau so ist es, ja.
Dementsprechend funktionieren auch die klassischen Mechanismen der Quarantäne oder der Desinfektion nicht?
Ja, die Mücken kann man nicht weder irgendwie verhindern. Das Einzige kann man vielleicht versuchen, die sind natürlich dämmerungsaktiv, Vor allem, dass man es vielleicht in der Dämmerung nicht auf der Weide hat, sondern eher aufstallt, die Tiere. Das ist ein Schutz aber natürlich auch nicht, weil wir wissen, dass genauso gut im Stall natürlich auch Gnitzen vorkommen. Aber es wäre eine Möglichkeit jetzt, dass man zumindest was tut dagegen, beziehungsweise dass man die Tiere eben mit diversen Medikamenten, die ein Stechen der Mücken verhindert, behandelt. Das heißt mit so Aufgusspräparaten, ja.
Wir haben ja im vorigen Jahrtausend miteinander Veterinärmedizin studiert. Da war die Blauzungenkrankheit, eine Tierseuche des tropischen Gürtels, hat uns nicht wirklich so mega betroffen. Mittlerweile haben wir 2008 Ausbrüche gehabt, 2016, 23, jetzt wieder. Gibt es einmal eine grundsätzliche Begründung dafür?
Ja, da hat uns natürlich der Klimawandel total eingeholt. Wie so in vielen Krankheiten, also bei den meisten Krankheiten, die so auftauchen, auch im Humanbereich natürlich. Wir brauchen anschauen, West Nile oder andere Erkrankungen, die jetzt gerade ganz aktuell sind, holt uns einfach der Klimawandel total ein. Wir haben wärmere Winter, die Stechmücken, die diese Virusart verbreiten, die überwintern auch bei uns. Und das wird uns in dieser Hinsicht zum Verhängnis, dass wir Krankheiten, die wir noch vom Studium in einer Randbemerkung gekannt haben, einfach jetzt unser Haupt Augenmerk brauchen.
Du hast mehrere Serotypen angesprochen, Serotyp 3, 4, 8. Kannst du uns das ein bisschen erklären? Sind die untereinander kreuzimmunogen oder nicht? Warum unterscheidet man zwischen diesen Serotypen? Warum ist das relevant oder wichtig?
Serotypen gibt es so wie bei den meisten Virusarten, dass das in verschiedene Serotypen unterteilt wird. Es gibt bei Blauzungenkrankheit insgesamt weltweit über 30 Serotypen, wobei uns hauptsächlich jetzt 3, 4 und 8 beschäftigt, diese Serotypen. Und das Unangenehme, was jetzt vor allem dann die Impfung betrifft, wir werden uns zu sprechen kommen drauf, ist, dass diese Kreuzimmunität, das heißt, dass wenn ich jetzt gegen Serotyp 3 impfe, kaum ein Schutz gegen 4 oder 8 besteht. Also das ist das Unangenehme bei den Serotypen. Das funktioniert bei anderen Virusarten besser, bei der Blauzunge nicht sehr gut.
Wenn ich jetzt mich in die Situation eines Landwirtes versetze und über einen Tierbestand und mir so überlegen, ist der Tierbestand zu schützen, ja oder nein? Was muss ich beachten? Wann muss ich impfen? Welchen Stamm oder welchen Serotyp sollte ich impfen? Wer übernimmt die Kosten und gibt es Nebenwirkungen der Impfung?
Ja, das sind sehr viele Fragen auf einmal. Also zuerst einmal, die Impfung generell natürlich aufgrund vom entstehenden Tierleid, von den direkten Ausfällen auf alle Fälle zu befürworten. Der Landwirt steht jetzt vor dem Dilemma natürlich, wie es momentan ausschaut, gegen welchen Serotyp impfe ich jetzt? Und das hängt in erster Linie davon ab, wo ich bin. Das heißt, bin ich eher in einem Gebiet, wo vorwiegend 3 auftaucht, dann natürlich 3 und sonst 8. Aber das hat uns ja ein bisschen auch, letztes Jahr hat das Ganze ein bisschen anders ausgeschaut. Wir haben geglaubt, dieses Jahr wird uns nur der Serotyp 3 überrennen. Das war jetzt ein bisschen anders. Der Serotyp 3 hat uns zwar ein bisschen überrannt, aber nicht ganz Österreich. Dass dieser Serotyp 8 von Kärnten und vom Süden so stark auftritt, das war da eine Überraschung für uns alle, dass das so stark auftritt und dass er noch dazu so viele doch starke klinische Erscheinungen verursacht hat. Die Impfung sollte natürlich dann stattfinden, wenn noch keine Infektionen möglich sind oder stattfinden, das heißt nicht unbedingt jetzt in ein akutes Ausbruchsgeschehen hineinimpfen. Es wird zwar jetzt von der Schweiz auch empfohlen, zum Beispiel, dass man auch Tierbestände impft, wo schon Blauzungenvirus kursiert, aber da sind sich die Experten noch nicht so ganz einig, was das betrifft. Auf alle Fälle sollte man immer nur klinisch gesunde Tiere impfen. Das ist ganz sicher. Die Impfung haben wir deswegen auch heuer im Frühjahr durchgeführt, wo man noch nicht mit akuten Infektionen rechnen muss, sodass im Prinzip in der Hauptzeit, wo die Krankheit auftritt, das heißt im Herbst dann, ein Schutz für die Tiere schon besteht.
Das heißt, ich kann mit einem Impfschutz von etwa einem Jahr rechnen?
Ja.
Impfschutz und Feldinfektion führen gleichermaßen zu einem Schutz des Tieres für eine gewisse Zeit?
Die Feldinfektion natürlich schon, aber wirklich nur bei dem Tier, das betroffen ist. Genau, ja. Und dass die Impfung gut funktioniert, das haben wir beim Erstauftreten von der Blauzungenkrankheit im Jahr 2008 gesehen. Da haben wir kurz darauf eine verpflichtende Impfung gehabt, wo die gesamten Bestände in Österreich Rinder und Schafe geimpft worden sind, per verpflichtender Verordnung. Und dass die Antikörper, die wir durch diese Impfung gehabt haben, sehr lange halten. Das haben wir bei unseren serologischen Untersuchungen gesehen, dass die oft 7, 8, 9 Jahre nach der Impfung noch immer da waren. Das heißt, die Impfung per se hat sehr gut geholfen. Und da ist der Serotyp 4 und der Serotyp 8, wo wir damals geimpft haben, ja von der Immunisierung besser als der 3er momentan. Das verursacht eine Immunität, aber nicht eine hundertprozentige.
Jetzt haben wir den 1.10.2025. Ich muss nochmal auf die Frage zurückkommen. Ich habe einen ungeschützten Bestand an Rindern oder Schafen. Was mache ich jetzt? Soll ich jetzt impfen? Jetzt? Oder soll ich ein bisschen früher warten, dass die Situation sich ein bisschen klärt und ich weiß, welche Stämme sind tatsächlich unterwegs? Es gibt einen Kombi-Impfstoff.
Die Impfung zum jetzigen Zeitpunkt wird wahrscheinlich sehr spät ankommen. Das Tier braucht eine gewisse Zeit, um Immunität auszubilden. Man rechnet da, dass das ungefähr zumindest 10 bis 14 Tage braucht, bis ein gewisser Antikörperspiegel erreicht wird. Noch dazu brauche ich bei Rindern eine zweimalige Impfung. Also bis wir dann einen Schutz haben beim Rind, das wird für heuer zu spät sein. Da wird uns die kalte Jahreszeit behilflich sein, dass der Mückenflug irgendwann einmal weniger wird. Also für heuer sind wir wahrscheinlich zu spät. Aber was die Landwirte machen können für heuer, wenn man sieht, wir haben jetzt eine akute Infektion im Bestand, ich kann eine Rebellenzbehandlung durchführen. Das heißt, es gibt Medikamente, die dem Tier aufgetropft werden und die man zumindest zu einem gewissen Teil die Mücken fernhalten von den Tieren. Und das ist eine gute Überbrückung für Landwirte, die jetzt sich fragen, wie kann ich meinen Bestand schützen? Also mit den Repellenzien behandeln, beziehungsweise in der Dämmerung nicht auf der Weide haben. Das wären so zwei Dinge, die mir ad hoc einfallen und die gut wirken.
Jungvieh ist ja jetzt auf der Herbstweide ja, mehr oder weniger. Das heißt, die könnte ich genauso mit einem Repellent behandeln?
Genau. Also das ist für alle Tiergruppen geeignet eigentlich. Es gibt da Medikamente, die jetzt nicht unbedingt da in der Milcherwartezeit verursachen, die man dafür verwenden kann.
Das heißt, da ist der Tierarzt der Ansprechpartner?
Tierarzt ist der Ansprechpartner, genau, vom Wirkstoff her und von der Wartezeitenregelung, da ist der Tierarzt der Ansprechpartner, für welche Tiergruppe, welches Medikament am besten geeignet ist. Es gibt mehrere zugelassene Präparate.
Gibt es ein offizielles Überwachungssystem, was die Gnitzen anbelangt oder die Infektion der Gnitzen, wo sie vorkommen, wann sie vorkommen? Werden die untersucht?
Ja, das gibt es seit, ich würde nicht sagen, seit Jahrzehnten schon eigentlich so ein Überwachungsprogramm, wo man schaut, welche Gnitzen kommen vor. Stichwort auch Tigermücke zum Beispiel, eine neue Art, die da auftaucht und auch bei uns überwintert, die wieder andere Erkrankungen wie zum Beispiel Westnilvirus überträgt. Mhm. Dieses Überwachungsprogramm gibt es seit Jahrzehnten. Und da sind ganz interessante Ergebnisse herausgekommen, weil man hat nicht gewusst eigentlich, welche Mücken bei uns überhaupt vorkommen. Und man war überrascht, welche neuen Arten, mit denen man nicht gerechnet hätte, eigentlich bei uns auch vorkommen.
Jetzt brauchen diese Gnitzen zu ihrer Vermehrung Feuchtgebiete, ob das jetzt kleine Tümpel sind, ob das Randstreifen von Gräben sind oder Bäche, Flüsse, Seen und dergleichen. Und zugleich sprechen wir auch von einer gewissen Wiedervernässung, die Moore wollen wir wieder herstellen. Und das ist genau die Grundlage, wo sich diese Gnitzen und Mücken mehr oder weniger vermehren und verbreiten. Um das zu reduzieren, müssten wir eigentlich eher alles trocken legen. Wie gehen wir mit der Materie um?
Diese Diskussion zu führen ist sehr schwierig und natürlich jetzt nicht mein Bad, weil da bin ich der große Ökologe. Aber das, dieser Zwiespalt, der ist natürlich sehr groß. In Italien diskutiert man auch schon, dass man Feuchtgebiete teilweise trocken legt aufgrund von der akuten Problematik. Und natürlich, Mücken brauchen feuchte Gebiete, um sich zu vermehren für die Eiablage. Und das ist natürlich ein Thema. Aber dass wir jetzt Moore wieder anfangen, trocken zu legen, ich glaube, das wird nicht passieren. Ja, nicht so leicht.
Das wird nicht passieren.
Oder der Infektionsdruck muss noch viel, viel, viel schlimmer werden, damit sowas passiert. Aber dieser Weg ist natürlich schwierig.
In Italien hat man eine andere gute Idee gehabt, wie beispielsweise das großflächige Ausbringen von Insektiziden, um eben da mehr die Gnitzenpopulation abzutöten. Das ist natürlich kein selektives Insektizid, sondern da erwischt natürlich die Libellen, die Bienen, Libellen und was auch immer genauso ist. Wäre dieser Weg?
Ökologisches Desaster, würde ich nur sagen. Ökologisches Desaster.
Richtige Antwort.
Danke. Also auch nicht im Sinne jetzt von der Tierseuchenbekämpfung, nicht angedacht bei uns und auch keine Möglichkeit derzeit. Also das wäre wirklich nicht mehr als wie ökologisches Desaster, würde ich sagen.
Blick in die Zukunft. Nächstes Jahr, wir wissen nicht, wie das Wetter sein wird, aber es gibt Wettersituationen, die eben mehr oder weniger das Auftreten der Gnitzen wahrscheinlich beeinflussen und bevorzugen. Was werden wir machen im Frühling? Impfempfehlung wird es geben?
Impfempfehlung gibt es und wird es wieder geben, gell, welcher Serotyp oder ob eine Simultanimpfung jetzt stattfinden sollte, das wird man auch noch sehen bis dorthin. Das muss man mit Ende des Infektionsgeschehens sich noch genau anschauen. Hängt natürlich auch davon, wie wir schon gesagt haben, wo bin ich, in welchem Einzugsgebiet, was habe ich für einen hauptsächlichen Serotyp in meinem, auf meinem, in meinem Gebiet, in meinem Bundesland. Und danach wird sich natürlich auch die Impfempfehlung richten. Aber es kann natürlich auch sein, dass man diesen Kombi-Impfstoff, der existiert gegen Serotyp 4 und 8, kombinieren muss mit dem Serotyp 3. Das ist durchaus möglich. Ja.
Wer übernimmt die Kosten für die Impfung?
Die Kosten, dadurch, dass es momentan immer noch eine freiwillige Impfung ist, müssen vom Tierbesitzer selbst übernommen werden. Also es gibt jetzt auch weder für Ausfälle, die aus der Blauzungenkrankheit entstehen, noch für die Kosten der Impfung oder für die Kosten vom Tierarzt eine Möglichkeit, diese zu beanspruchen. Und ich glaube, dass das in Anbetracht der Budgetsituation sich nicht ändern wird.
Wir reden von der Steiermark. Also das Tierseuchenbekämpfung ist Landessache.
Ja, genau. Ja, das heißt, andere Länder gehen natürlich da einzelne Wege, dass diverse Kosten übernommen werden, sei es vom Impfstoff. Und wie das ausschaut von Jahr zu Jahr, wird immer wieder neu aufgestellt. Ja.
Ganz kurz, wie überwintert mehr oder weniger das Blauzungenvirus? Wo überwintert das? Warum ist das plötzlich wieder da? Oder kann es überwintern? Haben wir Reservoir in Wildtieren? Oder
das Reservoir haben wir natürlich hauptsächlich in Mückenpopulationen, die überwintern. Und deswegen ist auch diese Hauptfaktor für ein Bestehen der Krankheit über einen längeren Zeitraum, ist das Überwintern der Mücken in einem gewissen Gebiet. Wenn diese Mücken nicht überwintern, dann fange ich nächstes Jahr fast wieder bei Null an. Das Reservoir in den Populationen, das heißt, dass ich persistente Virusträger habe in der Population, das wird sehr gering sein. Also das Hauptargument ist sicherlich eher die Mückenpopulationen, die bei uns überwintern oder nicht.
Das heißt, wir brauchen einen schneereichen, langen und kalten Winter, damit nächstes Jahr die Blauzungenkrankheit nicht stark ausfällt. Ist der Winter so wie in den letzten Jahren ein schwacher Winter, dann wird sich das Problem mehr oder weniger wieder aufbauen.
Also mit solchen Wintern können wir leider nicht mehr rechnen, dass das Blauzungenkrankheit da einen Schnitt und dass das wir wieder bei Null anfangen, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Solche Winter gibt es nicht. Die gibt es vielleicht zum Teil in diesen inalpinen Gebieten noch, aber natürlich dort, wo wir jetzt momentan die größten Ausbruchszahlen erleben, dort haben wir keine Winter, wo diese Infektion unterbrochen wird.
Das leitet über zur Möglichkeit anderer Tierseuchen, die ähnlich vektorübertragen sind. Die lauern dann genauso?
Genau, wir haben ja das gesehen, auch bei Schmallenberg-Virus zum Beispiel. Es gibt verschiedene Krankheiten und alle sozusagen neuen Krankheiten, die wir in den letzten Jahren vor allem im Nutztierbereich gesehen haben, sind im Prinzip vektorenübertragene Krankheiten. Und in Anbetracht der ständigen Erwärmung, der ständig milderen Winter, wird sich diese Situation wahrscheinlich nicht entschärfen.
Das ist, jetzt will man ja nicht nur, sage ich mal, Überbringer der schlechten Nachrichten sein. Es gibt die Möglichkeit zur Impfung, es gibt die Möglichkeit der Vorkehr.
Man muss sich der Problematik bewusst sein, denke ich. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, dagegen etwas zu unternehmen mit der Impfung, dann kann ich mich zum Teil schützen dagegen. Zumindest, dass die Klinik nicht so stark wird, dass die Leistungsrückgänge nicht so stark auftreten und wie es bei den Schafen ist, damit diese Ausfälle nicht auftreten. Das ist ganz wichtig. Deswegen gibt es als vorbeugende Maßnahme momentan wirklich sinnvollerweise hauptsächlich die Impfung, die zu empfehlen ist. Ja.
Bei der Blauzungenkrankheit handelt es sich um eine Erkrankung, die keine Zoonose ist. Das heißt, die geht nicht auf den Menschen.
Das ist die andere gute Nachricht, Jonas, dabei, dass wir also weder durch den Verzehr von Lebensmitteln, die jetzt vielleicht irgendwie Blauzungenvirus enthalten, noch ein durch den direkten Kontakt mit Tieren erkranken können.
Die Impfung als probates Mittel zur Vorbeuge hat Wirkung, ja? Aber alle Präparate, die eine Wirkung haben, könnten ja eine Nebenwirkung haben. Gibt es Nebenwirkungen der Impfung gegen Blauzungenkrankheit?
Natürlich, ganz ohne Nebenwirkung wird es kein Medikament geben. Aber wir haben gesehen, wie wir die erste Pflichtimpfung 2008 durchgeführt haben, da hat es schon Nebenwirkungen gegeben in Form von Aborten, in Form von schlechten Konzeptionsraten auch. Dagegen sind die momentanen Impfstoffe sehr, sehr frei von Nebenwirkungen. Also wir sehen wenige Nebenwirkungen und wenn, das sind das Einzelfälle, die berichtet werden. Also ich würde da keine große Angst haben vor den Nebenwirkungen. Auf alle Fälle kein Vergleich zu den Nutzen, die die Impfung bringt?
Wir haben vergleichsweise viele Biobetriebe, die natürlich genauso empfänglich sind. Wird dort die Impfung genauso empfohlen? Haben die irgendwelche Dinge zu berücksichtigen? Und da die Anwendung von Repellenzien auf Biobetrieben, gibt es da irgendwelche Dinge zu berücksichtigen?
Die Impfstoffproblematik oder die Wartezeit für Impfstoffe wird auch am Biobetrieb kaum eine Rolle spielen, weil wir uns bewegen uns da im Vergleich von gar keinen bis wenigen Tagen. Also auch eine Verlängerung der Wartezeit am Biobetrieb ist da kein großes Thema. Bei den Repellenzien schaut es ein bisschen anders aus. Da haben wir da ein paar dabei, die ein bisschen eine längere Wartezeit haben. Oder sind die Biorichtlinien mit der Verdoppelung von der Wartezeit zu berücksichtigen? Also da muss man natürlich speziell drauf schauen im Biobereich, vor allem im Repellenzienbereich. Ja.
Ja, lieber Robert, damit sind wir am Ende unseres Podcasts zum Thema Blauzungenkrankheit. Dürfen wir Sie herzlich fürs Zuhören bedanken und bei dir für die kompetente Beantwortung der Fragen. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Raum der Knochenstein.